Stell dir einmal vor, dein Hund reagiert nicht auf deine Stimme, sondern auf deinen Atem, auf deine Stimmung, auf das, was du nicht sagst. Genau hier setzt jetzt Vanessa Groß an. Hundetrainerin, Verhaltensberaterin und Gründerin von Move the Dog. Sie zeigt uns, dass das Zusammenleben mit Hunden nicht unbedingt Kommandos geht, sondern um das Vertrauen und um die Beziehung zwischen Mensch und Hund. Vielleicht gehören da auch ein paar Atemzüge dazu. Willkommen bei Beyond Breath, dem Podcast, in dem ich berufstätige Mütter begleite, die sich trotz Familie oft einsam fühlen und den Kontakt zu sich selbst verloren haben. Dein Alltag ist oft stressig und fühlt sich wie ein endloser Kreislauf an. Ich bin dein Host Jessica. Für die nächsten 20 Minuten nehme ich dich mit auf eine Reise zu mehr Gelassenheit und Selbstwahrnehmung. Erkunde mit mir kleine Auszeiten im Alltag, Momente, in denen du wieder spürst, wer du bist, was du brauchst und wie du deine neue Gelassenheit aufbauen kannst. Ein Atemzug nach dem anderen in der Rush Hour des Lebens. Deswegen habe ich sie hier heute eingeladen, um mit ihr die Auftaktfolge für den Monat November aufzunehmen. Ganz ohne Hindernisse ist es natürlich uns nicht gelungen, aber wir freuen uns natürlich, jetzt erstmal ins Gespräch zu kommen und vor allem, dass Vanessa Lust hat, mit mir ihre Erkenntnisse aus ihrer Arbeit zu teilen, denn in diesem Monat November geht es darum, Resilienz aufzubauen, zu schärfen, zu verbessern, bewusster mit seiner eigenen Resilienz umzugehen, um sich für die hektische Jahreszeit, dem Dezember, unseren Endspurt zum Ende des Jahres vorzubereiten, um eine schöne Adventszeit genießen zu dürfen. Und jetzt begrüße ich erstmal Vanessa. Herzlich willkommen zu dieser Folge. Schön, dass du da bist. Vielen Dank für deine Zeit schon mal vorweg.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr. Und bin ganz gespannt, was wir heute alles bequatschen. Das ist nämlich mein allererster Podcast.
Yeah.
Und ja, Premiere für mich sozusagen.
Sehr gut, sehr gut. Zwei Premieren, die November-Auftaktfolge und dein erster Podcast. Ich freue mich. Schön, dass ich dich dabei jetzt begleiten darf. Und ich hoffe, du fühlst dich einigermaßen wohl, wenn ich gleich so ein bisschen einfach mal was frage, weil ich fand, du bist auf mich zugekommen, wir haben eine Kooperation, kurz zum, einfach, dass die Hörerinnen Bescheid wissen. Du hast mich vor geraumer Zeit angefragt, ob ich mir vorstellen könnte, mit dir zusammenzuarbeiten, dich zu unterstützen in deiner Arbeit mit Mensch und Hund und dass du über den Tellerrand geschaut hast, wie es sich mit der Atmung vielleicht auch verhält und bist zu mir in den Kurs gekommen und dann ist eine ziemlich coole und so stresslose Zusammenarbeit auf die Beine gestellt worden von uns beiden und ich durfte ein Modul innerhalb deines Kurses leiten, was mir sehr viel Spaß gemacht hat im Übrigen und und jetzt ist es so, dass ich dich gerne hier nochmal in meinem Podcast interviewen möchte, weil auch meine Hörerinnen haben eventuell Hunde. Und immer wieder kommt es dazu, dass wir auch in den Atem-Sessions darüber sprechen, wie verhalte ich mich in stressigen Situationen mit Hunden. Aber dazu später mehr. Erstmal kribbelt diese erste Frage mich, warum gerade der Fokus Mensch und Hund und nicht nur Hundetraining im klassischen Sinne, Vanessa? Das ist so erstmal so das, was mich schon immer irgendwie getriggert hat, warum das für dich da noch weiter als das Hundetraining geht.
Ja, das kann ich dir auf jeden Fall gern beantworten. Also mein Job als Hundetrainerin oder Hundeverhaltensberaterin musst du dir so vorstellen, dass sich bei mir eben Menschen melden, die in irgendeiner Form Herausforderungen sehen im Alltag mit ihrem Hund. Das können ganz unterschiedliche Themen sein. Manche Hunde zeigen Aggressionsverhalten, manche Hunde haben eine Angstthematik oder sind sehr unsicher. Manche Hunde gehen jagen, was in so einer städtischen Umgebung nicht immer so gut ist. Also da gibt es ganz unterschiedliche Themen, mit denen die Leute auf mich zukommen. Und die haben alle eins gemein, die brauchen eben Hilfe im Zusammenleben mit ihrem Hund und möchten mit mir zusammen, also gemeinsam, an ihrem Ziel eben arbeiten. Und jetzt hast du gerade gesagt, was ist eben der Unterschied oder gefragt, was ist der Unterschied bei mir im Training, beim Fokus Mensch und Hund im Vergleich zum ja, klassischen Hundetraining. Ich denke mal, mit klassischem Hundetraining meinst du sowas wie jemand anders trainiert den Hund für den Menschen?
Ja, so, ja. Also so stelle ich mir das noch. Also ich bin keine Hundebesitzerin, aber so habe ich es mir immer so vorgestellt, dass das, zumindest erinnere ich das von früher irgendwie so.
Ja, genau. Also da ist man mittlerweile so ein bisschen von weggekommen. Also es ist auf jeden Fall so, dass tatsächlich wirklich die Hundehalterinnen mit ihrem Hund gemeinsam trainieren. Es ist nicht mehr so klassisch, dass man seinen Hund irgendwo abgibt in sowas Ähnliches wie ein Hundeinternat oder so oder so ein Bootcamp und bekommt ihn dann perfekt trainiert zurück. Das gibt es noch und das macht bestimmt unter verschiedenen Aspekten oder in verschiedenen Situationen oder Konstellationen Sinn. Ist aber einfach nicht mein Ansatz. Ne? Also ich möchte, dass die Menschen mit ihrem Hund eben zusammen als Team an ihren Themen arbeiten und dabei eben auch enger zusammenwachsen. Und insgesamt ist es mir einfach wichtig, dass die Menschen ihren Hund lesen lernen. Also das ist immer das, also nicht immer, aber sehr oft das Thema, dass die Halterinnen und Halter einfach gar nicht so genau wissen, was macht mein Hund da eigentlich gerade und warum verhält er sich so, wie er sich verhält. Und nur wenn das wirklich verstanden wird, dann wird eben auch dieser Entwicklungsprozess, ne, also während der Arbeit an dem mit mir zusammen gesteckten Ziel vom eigenen Mensch durchlebt und auch begleitet, ne, und auch dann, also nur dann ist zusammen als Team, also zwischen Halterin und Hund, eine Form von Wachstum und Weiterentwicklung überhaupt möglich. Und da findet in dem Prozess auch ganz viel Arbeit an der Beziehung zwischen Mensch und Hund statt. Also das ist halt was wirklich beide nur gemeinsam leisten können und was eben nicht gewährleistet wäre, wenn jemand jetzt seinen Hund zu mir in eine Art von Bootcamp bringen würde. Und was man halt wissen muss oder was da einfach der wichtigste Aspekt ist, Hunde lernen personenbezogen. Also selbst wenn ich jetzt einen Hund hier hätte und würde mit dem trainieren und er würde vielleicht nach 3, 4, 5 Wochen zurück zu seinem Halter oder seiner Halterin gehen, dann heißt das nicht, dass das, was ich mir hier mit dem Hund erarbeitet habe, zu Hause dann auch funktioniert, in Kombi mit dem Halter. Und damit das alles eben nachhaltig ist und ja, die Hundehalter ihr Ziel dann auch wirklich erreichen und ein entspannteres Zusammenleben mit ihrem Hund erreichen können, dafür ist es halt wirklich nötig, dass die beiden zusammenarbeiten und nicht ich das für die übernehme.
Das, also wenn ich dir so zuhöre, dann fällt mir irgendwie so tatsächlich auch wieder ein, dass es ein pures Resilienztraining ist eigentlich, oder? Also weil du vermittelst ja im Kern nichts anderes als Resilienz durch Beziehung Mensch und Hund, oder?
Es ist auf jeden Fall ein großer Aspekt, ja. Mhm. Natürlich gehört da auch einfach eine gewisse Portion Fachwissen mit dazu über den Hund als wirklich hochsoziales Lebewesen. Ich bin quasi, ja, ich bin oft der Dolmetscher zwischen Mensch und Hund, ne? Wie gesagt, damit die Menschen ihren Hund ja verstehen lernen, lesen lernen. Aber ja, es ist auch ganz viel Arbeit am Menschen. Also wirklich den Leuten dann auch sagen oder den Kundinnen, die bei mir ins Training kommen, auch sagen und vermitteln, dass es besser wird, ne? Und wie es besser wird, wie man daran arbeiten muss, dass eben diese Allgemeinsituation besser wird. Oder einfach ja auch vermitteln, dass es in manchen Konstellationen oder Situationen auch Verständnis braucht. Zum Beispiel, wenn du einen Hund hast, der ganz tief in der Pubertätsphase steckt, da kannst du manchmal so viel trainieren, wie du möchtest, siehst aber nicht so viel Output. Einfach weil der Hund es gerade nicht leisten kann. Ne? Das ist wie bei Menschen, Teenagern. Manchmal hat man da auch ein bisschen das Gefühl, man kommt einfach nicht weiter so im Prozess. Und ja, das gilt es dann halt zu vermitteln. Ne? Also einmal wirklich ja gemeinsam an der Lösung wirklich arbeiten oder halt sagen, gib der ganzen Sache mal ein bisschen Zeit und so könnte es in 3 Monaten aussehen. Dein Hund kann es gerade einfach nicht leisten.
Ist es so, dass eigentlich die Hunde das dann eher spiegeln? Wenn wir jetzt sozusagen als totaler, ich stelle mir jetzt einfach mal so ein bisschen, ich überspitze jetzt mal eine Situation. Und zwar, wenn ich jetzt eine Hundehalterin habe, die selber mit sich irgendwie gerade voll im Unklaren ist und gestresst und gerade überhaupt nicht mit sich im Reinen ist, dass das eigentlich die ganze Zeit vom Hund gespiegelt wird und sie da rein interpretiert, wir passen nicht zusammen. Und also kann man das ja so sagen eigentlich?
Ja, also ja, kann man so sagen. Ich würde das aber noch ein bisschen genauer nehmen oder beschreiben und sagen, Hunde spiegeln das nicht unbedingt, sondern das sind einfach, ja, die physiologischen Zustände des Menschen quasi, die der Hund wahrnimmt. Einmal über den Geruch, also wenn du als Mensch dauergestresst bist oder akut gestresst bist, dann kann der Hund das eben einfach riechen, ne? Über ausgestoßenes Cortisol, das Stresshormon, über Adrenalin, über Geruchsveränderungen im Schweiß, über Pheromone und so weiter. Also das ist die eine Seite sozusagen. Die Hunde haben ja eine unfassbar gute Nase, dass sie das einfach, ne, olfaktorisch quasi wahrnehmen. Ja. Und dann reagieren Hunde eben auch auf die Herzfrequenz und auch auf die Atemmuster des Menschen. Und wenn wir gestresst sind, dann unterscheidet sich das ja auch total vom Normalzustand. Und darauf wird halt reagiert, ne? Also es ist nicht unbedingt so, dass der Hund der Spiegel des Menschen ist, sondern es ist einfach nur eine Reaktion auf Veränderungen. Aber Hunde sind ganz, ganz anfällig für Stimmungen und Stimmungsveränderungen bei Menschen, weil die halt ja so eng mit uns zusammenleben und weil das halt auch für Hunde, die ohne den Menschen leben, in einer großen Hundegruppe, sage ich mal, wichtig ist, dass die auch auf die Stimmung des anderen sehr sensibel reagieren oder der anderen sehr sensibel reagieren. Einfach, weil das eben dafür sorgt, dass so eine Hundegruppe sich auch synchronisieren kann im Falle einer Gefahr oder was auch immer. Und daher rührt es eben, dass sie auch so sensibel auf die Stimmung des Menschen oder Stimmungsveränderungen des Menschen reagieren. Und dann ist es halt ja auch wirklich so, dass Hunde, wenn sie hier zu Hause bei uns auf der Couch liegen, ja oft nichts anderes zu tun haben, platt gesagt, als uns als Menschen 24/7 zu beobachten. Und die kennen uns einfach in- und auswendig, ne? Also sie wissen ganz genau, wie sehe ich aus, wenn ich gestresst bin, in Kombi mit, ne, dem Geruch und der Herzfrequenz und so weiter. Und wie sehe ich aus oder wie bin ich drauf, wenn ich tiefenentspannt bin? Das können die halt natürlich super gut unterscheiden, weil sie das sehr, sehr oft mit beobachtet haben dann, die Veränderungen.
Ja. Ich frage mich gerade, hast du schon mal so ein Aha-Erlebnis bei einem Pärchen, also so Hund-Mensch-Pärchen gehabt, dass die da so, ach Mensch, Vanessa, ja, krass, ich hatte heute die und die Situation, ich war viel entspannter und bin viel besser mit meinem Hund zusammen klargekommen. Also, gab es sowas schon mal? Hast du jemanden dahin bringen können?
Das gibt es tatsächlich öfter und manchmal sind es wirklich nur ganz kleine Stellschrauben. Also zum Beispiel habe ich eine Kundin, deren Hund große Probleme in Hundebegegnungen hat und dann Leinenaggression eben zeigt, ne, weil er sich die anderen Hunde fernhalten möchte und die auf Distanz halten möchte. Und die Halterin dazu ist natürlich total angespannt, immer durch die Welt gelaufen und hat die ganze Zeit die Umgebung gescannt, hatte super steife Schultern, hat natürlich auch die Leine, wenn sie einen anderen Hund gegriffen hat, auch schon so ein bisschen fester gehalten einfach. Ne? Das sind so ganz kleine Veränderungen, die der Hund natürlich wahrnimmt. Wenn ich das beobachte und den Menschen dazu dann anleite und sage, geh doch mal so und so durch die Begegnung und vergess nicht zu atmen, dann ist meistens schon, also nicht meistens kann man es nicht sagen, aber dann ist oft schon auch viel getan, ne? Weil das auch grundsätzlich, wenn man einen Menschen darauf hinweist, geh doch nicht ganz so angespannt da rein, sondern so oder so und vergiss nicht zu atmen und zu denken, dass einfach komplett diese Grundhaltung schon sich positiv auf dieses Thema oder die Situation dann auswirkt.
Im Zweifel einmal langsam und lange ausatmen, empfehle ich immer. Das hatten wir jetzt gerade, das erinnert mich gerade so an, vor 2 Wochen habe ich einen Retreat gemacht und da gab es halt auch Fragen, wie könnte ich mich in der und der Situation verhalten oder was kann ich machen? Und da war eigentlich, die TeilnehmerInnen haben sich vieles mitnehmen können, aber eine Sache vor allem, und das ist dieses einmal lange und langsam ausatmen, um Zeit zu gewinnen und aber auch um runterzufahren, das ganze System. Und ich glaube, wenn du jetzt so eine Szene da beschreibst, gerade mit der Hundehalterin, die dann auch wirklich mal in eine bewusste Atmung, hat sie ja auch gleich Zeit für sich gewonnen, um einmal die Situation für sich nochmal neu zu scannen. Bin ich wirklich in Gefahr? Ist es wirklich so schlimm, wie ich es mir vorstelle? Nein, vielleicht hat sie sich 2-mal Nein geben können. Dann ist man ja vom Inneren ganz anders aufgestellt und der Hund wird es dann ja miterleben, weil er sie in einem ganz anderen State wiederentdeckt, oder?
Ja, genau. Mhm. Wir hatten das ja auch als Input mit im Kurs, ne, also in deinem Modul, dieses lange Ausatmen und sich damit wieder so ein bisschen zurückholen ins Hier und Jetzt sozusagen.
Ja, ja.
Und da gab es dann im Nachgang auch tatsächlich sehr positive Berichte von der einen oder anderen Kundin, dass ihr das wirklich halt hilft, ne? Also wenn die Situation es eben zulässt, ne? Wenn es eine überschaubare Situation ist und jetzt nicht irgendwie drei unangeleinte Hunde irgendwie in deinen Reihen brettern wollen, sondern irgendwie alle sind angeleint, man weiß, okay, keiner kommt mir jetzt zu nahe und ich habe jetzt die Zeit, das mit meinem Hund zu besprechen und dabei mich auch auf mich selber zu konzentrieren und zu atmen, dann bringt das auf jeden Fall total viel. Ja.
Ja. Ja, schön, schön. Vor allem schön, wenn was auch angekommen ist. Diese Aha-Erlebnisse sind ja das Beste, was dir oder mir auch passieren kann in unserer Arbeit, ne? Das ist ja.
Ja,
ja, also Hund und Mensch habe ich noch nie so zusammen wirklich da betrachtet, bis du jetzt sozusagen dazu kamst. Und finde ich auch jetzt so im Nachklapp so nochmal, immer wenn ich Menschen mit Hunden über den Weg laufe, ich wohne hier in einer Nachbarschaft, wo doch der ein oder andere einen Hund hat, bin ich eher immer angespannt gewesen als Joggerin durch den Park, weil ich Angst hatte, dass ich vielleicht angefallen werde oder dass der Hundebesitzer seinen Hund nicht unter Kontrolle hat. Also bei mir gab es einen kleinen Switch und der ist jetzt irgendwie so, ich gucke mir eher die Hunde nicht mehr an, sondern die Halter oder die Halterin. Wie sind die gerade drauf?
Ja.
Sind die selber unter Stress oder so, ne? Der Blick hat sich komplett verändert. Nicht mehr auf den Hund zu gucken, sondern auf den Halter. Und das ist schon für mich auch ein großes Erlebnis, mal zu schauen, okay, wie geht's denen eigentlich gerade, ne? Zum Thema Führung ohne Kontrolle oder ohne Druck.
Ja.
Wie unterscheidest du da zum Beispiel zwischen Kontrolle und Führung?
Ich finde es gar nicht so einfach zu unterscheiden. Also ich glaube, da geht vieles auch ineinander über. Aber ganz oft wird ja Führung mit einer Kontrolle verwechselt, ne? Aber insgesamt, also so von der Präsenz her und auch emotional, sind es ja zwei sehr unterschiedliche Zustände eigentlich. Und ja. Hunde merken den Unterschied ja einfach auch sofort. Ne? Also nicht unbedingt an dem, was man so tut, sondern eben an der inneren Haltung, wie man rangeht.
Ja.
Also unter Führung verstehe ich, dass man als Mensch, ne, jetzt in diesem Mensch-Hund-System, als Mensch gibt man eine Richtung vor, vermittelt in irgendeiner Form Sicherheit dem Hund gegenüber. Das alles eben einfach mit einer gewissen Klarheit und ohne emotionale Extreme, würde ich mal sagen. Also im Sinne von weder total übertrieben freudig. Es gibt ja so Menschen, die wirklich sehr mit ihrem Hund immer quietschen und so rumshakern sozusagen. noch das Gegenteil davon, dass man halt total grob und laut gegenüber seinem Hund wird, sondern einfach ja innerlich irgendwie ruhig bleibt und ja dabei auch bei sich selbst bleibt, ne? Also so ein Mensch, der seinen Hund gut führt, ist für mich emotional stabil, auch wenn der Hund in irgendeiner Form gerade nicht emotional stabil ist, weil er entweder in die Leine springt oder weil er vor irgendwas Angst hat oder was auch immer. Ein Mensch, der führt, der trifft klare Entscheidungen und bleibt dabei dem Hund gegenüber fair und hat auch irgendwie eine Form von Vertrauen in sich und den Hund, ne? Und weiß, welche Freiheit kann ich meinem Hund gewähren oder in welche Situation kann ich meinen Hund wie managen, ne? Also in welchen Situationen kann er vielleicht freilaufen und in welchen Situationen leine ich ihn die mal an, jetzt mal als Beispiel.
Voll gut, ja, voll spannend, Entschuldigung. Das hat ja auch ganz viel mit Selbstführung am Ende des Tages zu tun, ne? Hundebesitzer oder die Hundebesitzerin, hast du ja gerade gesagt, ein Mensch, der führt, entscheidet schnell. Und gut oder so, das heißt, wenn ich das jetzt gerade richtig wiedergebe. Aber das fand ich gerade total ein Megasatz, weil es geht ja auch darum, okay, ich schaffe es, mich selbst zu führen, ich kenne meine Grenzen.
Genau.
Und das dann zu übertragen, das ist ja, ich stelle es mir ein bisschen anstrengend vor, so. Aber am Ende vielleicht auch nichts anderes als mit Kindern, oder?
Ja, also ich habe keine Kinder, deswegen kann ich den Vergleich nicht ziehen. und ja, es ist auch anstrengend. Also das ist auch so eine Rolle, in die man reinwachsen muss. Ne? Also ja. So diese romantische Vorstellung, ich hole mir einen Hund und wir gehen ganz entspannt durch einen Jenischpark spazieren, die funktioniert ganz oft nicht. Weil es wirklich, also wenn man mit dem Hund unterwegs ist, hat das ganz viel halt damit zu tun, schon einfach mit offenem Auge durch die Welt zu laufen. So, wer kommt mir so entgegen? Entweder andere Menschen oder andere Hunde und da schaut man sowohl die anderen Menschen an, wie du schon gesagt hast, als auch, also vor allen Dingen ich in meinem Job oder in meiner Rolle, ich schaue mir natürlich viel mehr noch den anderen Hund an, also wie kommt er meinem Hund entgegen, hat das irgendwie Konfliktpotenzial oder kann ich das laufen lassen? Oder auch grundsätzlich alles andere, was einem so auf einem Spaziergang in der Stadt begegnet. Ne? Es gibt Radfahrer, es gibt Kinder, es gibt Autos. Also es ist schon so, dass wenn ich wirklich ganz entspannt unterwegs sein möchte, dann würde ich, glaube ich, eher ganz aktiv eine Ecke aufsuchen, wo nicht so viel los ist. Ne? Also wo ich weiß, zu der Uhrzeit oder in dieser Umgebung kommt mir nicht so viel entgegen. Ansonsten sind Hundespaziergänge auf jeden Fall schon kognitiv anstrengend, würde ich sagen. Also es klingt ein bisschen dramatisch, finde ich, aber man wächst da so ein bisschen rein. Irgendwann geht das so alles ineinander über und das ist ganz normal, dass man sich währenddessen umschaut und irgendwie guckt, ne, was kommt mir entgegen und so weiter. Aber ganz, also am Anfang, wenn du zum Beispiel irgendwie einen neuen Hund hast oder, keine Ahnung, gerade auf den Hund von irgendwem aufpassen musst und bist da nicht so tief drin, dann ist das, glaube ich, schon manchmal gar nicht so entspannt.
Nee, also für mich, ich habe das irgendwie, glaube ich, zweimal in meinem Leben gemacht. Für mich war das eher ein hoher Stressfaktor, muss ich ganz ehrlich zugeben. Weil erstens ist das ein fremder Hund, zweitens bin ich in einer ganz neuen Rolle unterwegs, so mit einer Leine, kenne ich mich auch nicht und irgendwie ein Lebewesen, aber den habe ich ja null unter Kontrolle, beziehungsweise kann den ja auch gar nicht führen.
Ja.
Und wenn der jetzt so handzahm ist, dann ist das natürlich ein leichteres, so, ne? Also, das erinnert mich so ein bisschen, okay, geht der Hund mit der Frau Gassi oder ist das andersrum? Und wie ist es denn so im Training? Was hast du selbst von deinen Hunden? Du hast ja auch zwei Hunde, ne? Mhm. Genau. Was hast du von deinen Hunden gelernt?
Von meinen Hunden habe ich auf jeden Fall. Also ich habe zwei Hunde, wie du schon gesagt hast. Ich habe eine Hündin, Peppa. Das war diejenige von beiden, die zuerst gekommen ist. Sie ist jetzt seit 5, 6 Jahren ungefähr da. Und jetzt haben wir noch einen Neuzugang, ganz frisch, seit 5 Monaten ungefähr. Der heißt Fu. So, von Peppa habe ich grundsätzlich super viel über Hunde gelernt. Sie hat mich auch so ein Stück weit zu meinem Job gebracht. Also von ihr habe ich super viel über... Also einmal darüber gelernt, wie Hunde miteinander kommunizieren, so das wirklich lesen zu lernen. Von ihr auch total viel über Verbindlichkeit und Beharrlichkeit gelernt. Und dass man an Themen dranbleiben muss, weil Peppa so ein Hund ist, die sehr, sehr viel hinterfragt und regelmäßig wieder an unsere Regeln im gemeinsamen Zusammenleben erinnert werden muss. Das liegt aber auch so ein bisschen einfach an ihrem, das ist ihre Art, das ist ihr Wesen, ne? Da fragt sie einfach gerne mal nach, ob die Regeln heute noch gelten. Und da hat sie mich echt viel gelehrt. Also, und auch, also so, das sind so banale Sachen teilweise. Also sie hatte so, als sie kam, hatte sie ein großes Thema damit, alleine zu bleiben. Das hat nicht funktioniert. Da hat sie sehr frustig drauf reagiert und das dann sehr lautstark kundgegeben oder auch mal irgendwelche Dinge zerstört oder was auch immer. Und sie braucht da wirklich ihre ganz klare Struktur und ihren ganz klaren Rahmen, wie dieses Alleinbleib-Setting eben aussehen muss, damit es halt funktioniert. Und wenn davon abgewichen wird, dann funktioniert es auch ganz schnell nicht mehr. Und da muss man erstmal, da musst du erstmal einen Blick für entwickeln oder musst du erstmal die Zusammenhänge überhaupt verstehen. Das hat sie mich auf jeden Fall gelehrt. Das war gar nicht so einfach am Anfang.
Also hat dich das auch so an deine Grenzen eigentlich auch gebracht?
Auf jeden Fall. Gerade am Anfang dieses Alleinbleib-Thema, das war wirklich schwer, weil ich habe mir den Hund damals ja geholt mit der naiven Vorstellung, alle Hunde können einfach alleine bleiben. Ne? Also man macht die Tür zu, geht raus und die schlafen dann auf der Couch. Aber dass dann ein Hund kommt, der irgendwie schon ein Riesenthema aufmacht, wenn man nur den Müllbeutel runterbringt irgendwie und in die Mülltonne werfen will, das war halt schon krass, weil wenn du auf einmal gar nichts mehr alleine machen kannst und sogar für so kleine Sachen wie irgendwie einkaufen gehen, eine Betreuung für den Hund brauchst oder ihn irgendwie mitnehmen musst und der bleibt im Auto oder was auch immer. Das war damals halt auch ein Thema. Das war super stressig. Das hat mich auf jeden Fall an meine Grenzen gebracht, ja.
Also hast du ja eigentlich immer Lehrmaterial für dich in deinen eigenen 4 Wänden,
ja.
Um dann irgendwie rauszufinden, was bei dir wirkt. Kannst du auch so testen und dann mit den Pärchen, die kommen, Hund-Mensch-Pärchen, zusammen ins Probieren gehen und sagen, okay, wir testen jetzt mal so und so? Oder guckst du dir den Hund individuell an, was ist hier wirklich dahinter? Was steckt dahinter, hinter dieser Verhaltensweise? Was ist hier eigentlich vielleicht nicht das Problem, aber ja, die Wurzel des Problems.
Ja, auf jeden Fall. Also es ist immer individuell. Also ich kann nicht sagen, dass das, was bei Pepper oder Fu funktioniert hat, bei einem anderen Hund funktioniert, weil ich mir immer anschauen muss, wie verhält der Hund sich, in welcher Situation und warum, was ist die Motivation dahinter, weil je nach Motivation gibt es ja ganz unterschiedliche Ansätze, da ranzugehen. Und dann schaue ich mir halt natürlich auch die Menschen dazu an. Inwieweit sind die handlungsfähig bei der und der Technik zum Beispiel, ne? Oder haben die gerade überhaupt Kapazitäten, wirklich an diesem Thema zu arbeiten, ne? Also ganz oft passiert es halt auch, dass Menschen sich Hilfe bei mir suchen, aber eigentlich gerade gar keine Zeit haben oder gar keine Kapazitäten oder Nerven, weil gerade irgendwie in Trennung oder die Mutter wird gepflegt oder, keine Ahnung, gerade den Job verloren, alles Mögliche, was so im Leben passieren kann. Und da wägen wir dann natürlich auch ab, ne? Also inwieweit steigen wir da jetzt super tief ein oder gebe ich euch erstmal nur so Managementlösungen mit und wir sehen uns irgendwie in 2 Monaten nochmal.
Also ist es ja auch tatsächlich so ein bisschen nicht nur auf die Verhaltensweisen des Hundes zu achten, sondern auch richtig Mensch-Coaching.
Ja, auf jeden Fall.
Wie viel Zeit hast du dafür? Wie viel Zeit verteilst du auf Hund und auf Mensch? Ist das 50-50 oder wie gehst du daran?
Das kann ich gar nicht pauschal sagen. Also auf jeden Fall mehr Zeit auf den Menschen als auf den Hund, weil ich arbeite ja hauptsächlich mit den Menschen tatsächlich. Ne? Also es kommt ganz selten vor, dass ich mal den Hund in die Hand nehme und irgendwas vielleicht vormache oder zeige. Aber im Grunde arbeiten in den Coachings immer die Menschen mit ihrem eigenen Hund und ich arbeite mit den Menschen. Ne? Also ich leite die an, was Techniken angeht. Ich leiste da emotionalen Support, wenn irgendwas gerade total schlimm ist.
Gab es da mal so ein ganz krasses Beispiel aus deiner Arbeit vielleicht heraus, wo du sagst so, okay, die hat jetzt innerhalb eurer Zusammenarbeit, während du dabei warst, etwas verändert, was du eingeladen hast zu verändern und sie hat es angenommen und sie hat es umgesetzt und das hat man total auch im Hund am Hund auch gespürt, am Verhalten oder hat der Hund das auch beobachten können, also so einmal die Perspektive Mensch zu Hund und einmal andersrum. Hast du da ein Beispiel?
Ja, also es passiert tatsächlich total oft. Man sieht nicht immer richtig krasse Unterschiede, also nicht immer wirklich Schwarz-Weiß-Kontraste, aber so Nuancen. Und ganz oft bekomme ich auch im Nachgang zu Coachings Feedback von den Kunden und Kundinnen, dass sich dann was verbessert hat. Weil es ist ja auch nochmal was anderes, wenn ich neben dran stehe und wirklich anleite und zuschaue. Und wenn die Menschen dann zu Hause selber ins Umsetzen kommen, ne? Also auch wenn die in meiner Gegenwart authentisch sein können, ist es ja trotzdem was anderes, wenn man es zu Hause in seinen eigenen vier Wänden macht oder irgendwie auf seinem persönlichen Spaziergang. Ja, ich kann mal ein recht banales Beispiel nennen. Ich hatte eine Kundin mit Hund, der sehr, sehr reizoffen ist und ja, draußen eigentlich permanent dabei war, die Umgebung abzuscannen nach Eichhörnchen und nach Hasen und nach Katzen und was Hunde so jagen können. Und er war super angespannt und hatte gleichzeitig halt auch voll das Problem mit der Selbstregulation. Das heißt, er saß da und hat auch, also er war sehr angespannt, er war teilweise auch am Zittern, hat die ganze Zeit so ruckartige Bewegungen gemacht, weil er sich halt so umgeschaut hat und das dann auch noch verbalisiert, indem er gefiept hat. Und das ist halt ja ein Zustand, der auch für den Menschen schwer auszuhalten ist, dass der Hund dann einfach so gestresst ist, wenn man nur in Anführungszeichen vor die Tür geht, um seine Gassi-Runde zu machen. Und wir haben diesem Hund ganz am Anfang erstmal den Raum einfach genommen, die ganze Zeit so hin und her zu tippeln und sich weiter so reinzusteigern. Das heißt, vorher ist der Hund irgendwie vor den Menschen die ganze Zeit hin und her gependelt oder hat sich im Kreis gedreht und dabei sich immer weiter hochgeschaukelt. Und wir haben mit dem Hund in einer Stunde einmal dann besprochen, ganz am Anfang, bleib doch einfach mal verbindlich neben mir stehen. Also einfach nur neben mir stehen und sonst hast du kein To-Do. Ne? Wir können natürlich nicht sofort abstellen, dass der Hund sich nicht auch trotzdem irgendwie umschaut und wir können nicht auf Knopfdruck dafür sorgen, dass der Hund jetzt sofort entspannt ist. Das funktioniert nicht. Aber mit so einer Statik bringt man Hunde auf jeden Fall zumindest schon mal körperlich in Ruhe und das Innere folgt dann oft. Ne? Also nicht direkt in der ersten Session, aber je öfter du das machst, also je öfter du dem Hund sagst, reg dich mal nicht so auf, bleib mal neben mir, dein Job ist es einfach nur hier zu stehen, platt gesagt. Man nimmt den Hunden den Raum. Und ich sage immer, man nimmt ihnen damit halt auch den Raum für dumme Ideen. Das hat geholfen. Ne? Also das wirklich mal verbindlich durchzuziehen, hat geholfen, den Hund grundsätzlich draußen ein bisschen mehr runterzufahren. Und natürlich mussten dann noch andere Stellschrauben am Ende gedreht werden, dass der draußen nicht mehr die ganze Zeit nur Jagen im Kopf hatte, aber damit fängt es halt an. Ne? Also wenn mein Hund nicht neben mir stehen kann, dann kann er auch nicht an lockerer Leine neben mir gehen, wenn er so aufgeregt ist. Deswegen fängt man da im Nahbereich an und in der Statik. Und im Idealfall sogar erstmal zu Hause in den eigenen vier Wänden, bevor man raus vor die Tür geht.
Wow, das ist ein mega schöner Einblick in deine Arbeit eigentlich. Es ist einfach eine Erziehung, ne? Es ist einfach Erziehung.
Ja.
Ob es der Hund ist oder das Kind, was keine Grenzen kennt und dann so austickt. Das ist ziemlich viele Parallelen zu entdecken auf jeden Fall. Was uns aber alle irgendwie immer uns Menschen dann wieder in Stresssituationen bringt. Dafür stehe ich jetzt irgendwie den Monat November ein, alle irgendwie wach zu rütteln und zu sagen, okay, findet zu eurer eigenen Resilienz und findet die Wege, die euch resilienter machen. Denn nur dann ist man bei sich und trifft auch, wie du schon vorhin so schön gesagt hast, die richtigen Entscheidungen für sich. Vanessa, kannst du mir noch sagen, wo du in der Resilienz so richtig herausgefordert wurdest?
Also für mich war es zum Beispiel ein ganz langer Weg, gerade am Anfang, als unser neuer Hund kam, mir einzugestehen, bin ich gerade in der Verfassung, wirklich mit dem rauszugehen und den Spaziergang zu machen, einfach weil am Anfang jeder Spaziergang mit ihm wirklich noch Arbeit war und Präsenz erfordert hat. Das war für mich schwer, weil du hast ja, das kennen alle Hundeleute, du hast ja den innerlichen Druck sozusagen oder den Gedanken, okay, der Hund muss ja 2, 3, 4 Mal am Tag raus, weil er muss ja einfach seine Geschäfte erledigen. Ne? Er macht es nicht drin und ne, das ist halt einfach, das muss einfach sein, außer du hast halt einen eingezäunten Garten, dann perfekt, aber in Hamburg haben wir das hier nicht. Ich war am Anfang auf jeden Fall doll gestresst, als er kam, weil er halt so viele Themen dann ausgepackt hat oder mitgebracht hat, die sich so am Anfang im Tierheim nicht gezeigt hatten, als wir ihn besucht haben. Irgendwann habe ich gesagt, ey, ich kann heute nicht mehr mit diesem Hund rausgehen. Ich packe das gerade irgendwie nicht, weil nebenbei auch einfach so viel anderes noch los war. Es war jetzt nicht nur der Hund. Da habe ich dann angefangen, diese Aufgabe an meinen Freund abzugeben. Und er ist dann einfach morgens die erste Runde mit ihm gegangen. Ich bin dann meinem Job nachgegangen und wusste, okay, der war jetzt schon mal draußen, hat alle Geschäfte erledigt. Der kann jetzt gut alleine bleiben, während ich unterwegs bin und arbeite. Und dann komme ich halt nach Hause, mache meine Mittagspause und bin danach viel entspannter und habe viel mehr Kapazitäten, dann wirklich mit ihm nochmal eine Runde zu drehen. Das haben wir wirklich jetzt ein paar Monate so gemacht, weil ich das nicht, also irgendwann habe ich das einfach nicht mehr gut gepackt, ne? Und wenn du dann dauergestresst bist, das haben wir ja schon besprochen, das merkt halt der Hund und dann verhält er sich auch entsprechend. Das ist ja so wie so ein Teufelskreis, man schaukelt sich ja gegenseitig so hoch.
Aber du hast den Ausweg noch rechtzeitig irgendwie für dich identifizieren können. Das heißt, dass du ja in einem ganz, ganz gesunden Modus unterwegs bist, irgendwie so für dich, für euch. Und das ist ja eine schöne Erkenntnis, wenn das sich dadurch verbessern durfte. Ne? Ja. Wenn du jetzt als Hundecoachin sagen könntest, was dürfen Mensch und Hund jetzt gerade so im November für sich teilweise auch loslassen? Das ist noch aus dem Oktober zwar, unsere Let It Fall Mood, aber um resilienter zu sein, darf man natürlich auch Sachen loslassen oder aber auch einladen, um mehr davon zu haben. Was gibt es da für dich? Was könntest du da identifizieren, um leichter miteinander zu werden?
Ja, da würde ich so ein bisschen an das anknüpfen, was ich jetzt gerade über mich auch erzählt habe. Also ich würde gerade im November und Dezember wird es ja dann, ne, also sobald es auf Weihnachten zugeht und früher dunkel wird und so, es wird ja einmal stressig und dann drückt ja diese Winterzeit auch einfach so ein bisschen aufs Gemüt. Ich glaube, da kann sich niemand so richtig von frei machen. Und gerade jetzt in den Wintermonaten oder vor Weihnachten würde ich wirklich auch sagen, Menschen mit Hund sollten wirklich abwägen, gehe ich jetzt heute mit dem Hund wirklich die große Runde? Gehe ich jetzt mit dem Hund heute Sport machen? Nehme ich den Hund heute mit zur Familienfeier? Nehme ich den Hund mit an Weihnachten? Also da wirklich vorher nochmal überdenken, muss das sein? Für wen hat das einen Vorteil? Hat das einen Vorteil für mich? Hat das einen Vorteil für den Hund? Und wenn die Antwort zu 50% Nein ist, dann, und der Hund es leisten kann, alleine zu bleiben, dann würde ich halt sagen, lasst den Hund zu Hause, tut euch den Stress nicht an, ne? Konzentriert ihr euch dann auf die Familie und der Hund kann zu Hause schlafen. Und da wirklich, ehrlich zu sich selbst sein und abwägen, habe ich die Kapazitäten dafür, das heute alles so zu managen, unter einen Hut zu bringen. Und die Fragen kann man sich ja auch jeden Tag neu stellen. Das soll jetzt nicht heißen, dass man im November und Dezember nichts mehr mit seinem Hund machen soll und den zu Hause einschließen soll. Aber da halt einfach nochmal ein bisschen mehr, ja, hinterfragen. Passt das heute so? Ist das irgendwie die richtige Veranstaltung für den Hund oder das ist die richtige Umgebung? Und kann ich das gerade überhaupt? Ne, geht's mir gut? Bin ich gut drauf? Da einfach immer, ja, sich selber das jeden Tag fragen und dann den Hund auch mal guten Gewissen zu Hause lassen. Also wenn es draußen nass kalt ist, haben die meisten auch keine Lust rauszugehen.
Schön. Schön, das hoffe ich, dass die Hörerinnen, die mit Hund unterwegs sind, jetzt sich das vielleicht zu Herzen nehmen. Und das macht es ja vielleicht auch ihren eigenen Alltag einfacher und leichter, um in diese doch emotional aufgeladene Zeit hineinzuschlüpfen. Vanessa, das war ein sehr schönes Gespräch. Ich habe mich total gefreut, dass du dir die Zeit dafür genommen hast, mal von deiner Arbeit auch so ein bisschen einen Einblick zu bekommen von deiner Arbeit. Du hast noch weitaus mehr eigentlich zu erzählen. So auch, dass du Maulkorbberatung hier in Hamburg integriert hast und einer der ersten warst, die das mit anbieten. Und ich freue mich total, wenn das welche hören und aus Hamburg sind und vielleicht Lust haben, Vanessa mal kennenzulernen und ihre ganze Arbeit. Ich würde jetzt einfach deine ganzen Informationen in die Shownotes packen. Vanessa, vielen, vielen Dank, dass du da warst und uns die ganzen Einblicke geteilt hast. Ich wünsche dir auf jeden Fall eine schöne Adventszeit, einen schönen November. Hast du denn vielleicht noch eine Sache, die du hier teilen möchtest? Unbedingt, also die jetzt nicht in Vergessenheit geraten darf.
Also abschließend, wenn du so fragst, würde ich nochmal den Bogen schlagen, einfach zum Miteinander mit dem Hund, zum Hundetraining oder zur Hundeverhaltensberatung, Mensch-Hund-Coaching, wie immer man es nennen möchte. Ich persönlich finde es wichtig, dass man mit Hunden, die wirklich, wie schon gesagt, hochsoziale Lebewesen sind und uns Menschen komplett durchschauen, in Anführungszeichen, dass man mit denen auch auf einer Beziehungsebene kommuniziert und nicht nur über Signale wie Sitz, Platz, Bleib, Gipfelchen, was auch immer man alles seinem Hund beibringen kann. Also nicht die rein konditionierten Dinge, sondern auch wirklich mal mit seinem Hund so Dinge bespricht wie: Komm mal näher an mich ran, wahre mal ein bisschen Distanz. Als Beispiel jetzt nur, ne? Also wirklich da auch mal, ja, eine Ebene tiefer geht. Es gibt schon viele Kolleginnen und Kollegen, die Hundeschulen haben, die das so anbieten. Und es werden auch immer mehr. Aber wenn ihr hier zuhört und das Gefühl habt, da geht noch ein bisschen mehr in der Beziehung mit meinem Hund, dann das gerne mal hinterfragen. Und vielleicht einfach, ja, sich ein bisschen auf neue Wege mit dem Hund begeben.
Schön. Schön. Vielen Dank für die Erinnerung.
Sehr gerne. Ja, danke dir für die Einladung und dass ich ein bisschen was erzählen durfte. Und dann wünsche ich dir und deiner Familie auf jeden Fall auch entspannte nächste Wochen und schöne Weihnachten, wenn man das schon sagen kann.
Vielen Dank dir. So, jetzt aber haben wir ein Ende gefunden, einen schönen Abschluss und auch das letzte Wort von Vanessa. Vielen, vielen Dank. Und für alle da draußen, die heute die Sonderfolge zum Auftakt in den resilienten November gehört haben, wünschen wir euch auch einen wunderschönen November mit vielen tollen neuen Eindrücken, vielleicht ja auch Aha-Momenten, die ihr in euren Alltag integrieren könnt. Und wir hören uns nächsten Freitag wieder. Wie immer beginnt alles mit einem Atemzug.